Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.
Ja, heute wieder nicht mit Matthias, dafür müsst ihr wieder mit mir vorlieb nehmen. Ich bin Julian Schildheuer und begrüße natürlich, ich glaube noch auf Ibiza, Michael Schulz.
Noch auf Ibiza. Und ich kann euch sagen, auch hier gibt es Probleme in der Vorbereitung auf unseren Podcast. Habe ich natürlich wie immer die Zuschriften studiert, in den letzten Tagen schon, und wollte heute dann anfangen, mir noch ein paar Notizen zu machen. Aber ich hatte heute massiven Internetausfall, sodass ich das alles nicht machen konnte. Aber ich kann es kurz machen. Also erstmal vielen Dank, war wieder natürlich viel Lob dabei. Aber die Themen waren natürlich nicht mehr so, sagen wir mal, nachdem wir jetzt die Champions League haben, waren nicht mehr so hart und heiß, ja, wie in den Wochen zuvor. Also es ging so ein bisschen ab, ich glaube ein oder zwei nur zum Spiel. War ja nicht, kommen wir ja gleich drauf, Freiburg. Und dann so ein paar Sachen da zu meinem Gehalt früher und so weiter, waren so ein paar nette Sachen, ein paar Dankesachen wegen Fans und so weiter. Also ich kann mich an alles erinnern, ich weiß nur nicht mehr, wer was geschrieben hat. Also vielen Dank dafür. Heute nicht so, sagen wir mal, so genau auf die einzelnen Kommentare kann ich da eingehen. Aber wir kriegen das schon rum. Na, ich meine, die Saison ist ja praktisch, das merkt man auch an den Kommentaren. Ja, so, die Luft ist raus, ne? Also.
Ja, würde ich auch sagen.
Alles also, nur vor sich hin.
Gibt nicht mehr so viele Themen, zumindest nicht aus BVB-Sicht, ne?
Ja, Themen, ja, es gibt welche, aber alles ist halt nichts griffig, viel Hypothesen und so, ne? Ja, es ist ja auch ziemlich im Verborgenen und alles. Also, wir versuchen jetzt mal das Beste draus zu machen, Julian. Ich bin guter Dinge, weil ich weiß, dass du ja noch einiges vorbereitet hast. Also, ja. Lass uns loslegen, ne?
Genau.
Erstmal mit Freiburg,
oder?
Es
wird heute so ein bisschen eine speziellere Folge. Wir schauen unter anderem darauf, wie BVB-Torwart Gregor Kobel das Ganze so bewertet, diese Saison und auch die Zukunft, hat da ganz spannende Einblicke geliefert. Aber wir fangen natürlich erstmal an mit dem Spiel, das abgelaufene 4:0 schlägt Borussia Dortmund den SC Freiburg. Das war doch richtig überzeugend.
Ja, also ich meine, da gab es wenig zu meckern eigentlich, ne? Vor allen Dingen vom Start weg. Ne? Wobei, das hatte ich letzte Woche vergessen, ich hatte ja letzte Woche mit Mathe zu machen, ich habe mir das natürlich notiert, dass die Freiburger noch dieses Pokalspiel haben gegen Stuttgart. Ja? Aber das war natürlich, denke ich, mit ausschlaggebend für die Leistung der Freiburger. Also nicht nur, dass sie da so ein Drama erlebt haben, ja, auch mit Schiedsrichter und Ausscheidender 119. Das ist natürlich auch für die Psyche relativ scheiße. Dazu kam ja dann auch noch, dass der Trainer da 7 Leute ausgewechselt hat. Ich meine, auch klar, ne, nach der Verlängerung und so weiter. Also nicht ausgewechselt, sondern neue von Beginn an hat starten lassen gegenüber der Aufstellung gegen Stuttgart. Also das war schon mal natürlich gute Voraussetzungen für den BVB. Ne? Und dann noch zu Hause. Und ja, überhaupt Freiburg war ja sowieso, aber auch was die Vergangenheit angeht, ein gern gesehener Gast in Dortmund.
Muss ja, Lieblingsgegner so ein bisschen, ne?
Ja, auch von den Toren her passte das ungefähr in den Schnitt. Also eigentlich passte alles an diesem Spieltag. Ja, und was die Jungs da gezeigt haben, ich hatte schon das Gefühl, dass der Kovac den mal richtig in den Arsch getreten hat im Laufe der Woche nach den letzten beiden Niederlagen. Ja, wie gesagt, das fing gut an. Ich meine, wenn er das 1-0, weißt du, ein super Pass von Benzibaini auf Bayer, der nimmt den Ball mit, haut den rein. 9. Tor. Im 1000. Spiel, ne? 1000. Heimspiel.
So sieht's aus, ja. Das war gebührend, würde ich mal sagen.
Da waren ja noch einige, dann war es der 600. Sieg auch noch, da waren einige Jubiläen. Dann Ignacio, ne, da war erster Einsatz vom Beginn und so weiter, also war einiges, was da zusammenkam. Naja, gut.
Ja, Thema Jugend ist vielleicht direkt ein ganz gutes Stichwort. Also 4:0 gegen Freiburg, das hat natürlich so ein bisschen, ja, war so ein bisschen Balsam für die BVB-Seele nach den zuletzt 2 Niederlagen in Folge. Aber ich meine, klar, Freiburg hatte jetzt 3 englische Wochen auch in Folge. Dürfen ja nicht vergessen, dass sie international auch noch mit dabei sind. Jetzt heute sind sie ja auch wieder gefragt. Aber das Thema Jugend ist natürlich spannend, dass Niko Kovac jetzt zum Beispiel Ignacio ein bisschen mehr Spielzeit gegeben hat. Und der hat das ja auch richtig, richtig gut gemacht.
Ja, du sagst es auch.
Ja.
Ja, ich weiß, irgendjemand, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Ich glaube, John Austin war das. Der hat auch gesagt, ja, er wird jetzt so hochgejubelt, da der Ignacio nach dem Spiel, ne? Er sah das ein bisschen anders. Also, er hat schon gut gespielt. Es war sehr ordentlich, aber jetzt auch nicht überragend, ne? Also, Klar, er hat da, also das war ja, er war jetzt nicht der spielbestimmende Mann auf dem Platz. Aber ich meine, darf man nicht vergessen, der ist jung, das war sein erstes Spiel von
Beginn an. Ich wollte gerade sagen, also kommt halt drauf an, welche Maßstäbe du anlegst, ne? Der ist 18
ja, und das
Jahre
war
alt,
schon,
hat jetzt 73 ja. Minuten gespielt, hatte schon Torschüsse, Toraktionen und hat vor allem auch immer wieder gewirbelt. Und es war jetzt auch nicht das erste Spiel, wo er einen guten Eindruck hinterlassen hat.
Nein,
gegen die Bayern kam er ja rein, gegen Hoffenheim auch. Ich fand ihn da auch so belebend für die Mannschaft. Also das ist schon einer, wo man sagen kann, okay, nächste Saison wird er vielleicht nicht direkt absoluter Stammspieler oder der neue Julian Brandt-Ersatz. Aber dass der langsam rangeführt wird, ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Zeichen für die Zukunft, vor allem, weil sich viele Fans ja auch gewünscht haben, dass man eben mehr wieder auf die Jugend setzt.
Also bei dem Satz, der wird wohl noch nicht der Julian Brandt ersetzt, muss ich dir jetzt gleich widersprechen.
Ja,
ich
gerne.
Nämlich die, ich
sind wir
mir,
ja da.
Pass auf, ich habe mir die beiden gleich, ich habe mir die beiden mal im Vergleich angeguckt. Ist jetzt natürlich, ja, aber also ich habe es mal verglichen. Julian Brandt hat ja 82 Minuten gespielt, Ignacio 73. Ne? Die Laufleistung war bei Brandt 9,6 Kilometer, bei Ignacio 9,26. Ne? Aber er hat 10 Minuten weniger gespielt. Zweikämpfe Brandt 7, Ignacio 11. Und jetzt kommt der eigentliche Unterschied, was auch ehrlich gesagt nicht verwundert. Gewonnene Zweikämpfe im Prozent bei Brandt 14%, ja, und bei Ignacio 36. Das heißt, Brandt hat einen gewonnen und Ignacio 4. Also da ist schon ein Unterschied zu merken.
Ja, pass auf, unterschreibt ich aber nochmal, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Ne?
Pass auf, nochmal, ich habe ja nicht gesagt, dass der war sehr, sehr ordentlich, wirklich. Also ich sehe da auch einen Spieler, der echt was werden kann. Nur der wurde ja in den Medien so hoch gejubelt, ja, was für ein super Spiel. So, also was für ein super Spiel wäre es gewesen, wenn er das Ding aus 5 Metern reingeschossen hätte. Hat er nicht gemacht. Ne? Weißt du, was ich meine? Ne? Das ist der Unterschied zwischen einem Sensationsspiel, ja, er hat, glaube ich, eine 2 gekriegt oder irgendwas, oder eben einer sehr, sehr ordentlichen Leistung. Ja, also ich bin ganz bei dir, pass auf, der macht einen super Eindruck, der scheint auch im Kopf klar zu sein. Der Trainer war ja sehr zufrieden und er hat wirklich gut gespielt. Ne? Also jetzt das nicht als Kritik verstehen von mir, es geht darum, dass man nach einem Spiel gleich zum neuen, was weiß ich, Hoffnungsträger für die Zukunft gemacht wird.
So wollte ich ihn auch gar nicht deklarieren. Ich würde sagen, das Spiel war vielversprechend. Generell diese zweite Saisonhälfte für ihn war vielversprechend. Auf dem kann man aufbauen. Aber dass er jetzt nicht der Superstar ist, der sofort rausschießt, das wäre auch, glaube ich, unfair ihm gegenüber. Aber du weißt ja auch, wie es ist. Ne? Jetzt gibt es rund um den BVB eigentlich nicht mehr so wirklich große Stories und da mal kurz einen Blick hinter den Vorhang vom ganzen Mediengeschäft. Trotzdem müssen Seiten gefüllt werden, trotzdem müssen Artikel geschrieben werden, weil der BVB einfach ein interessanter Verein ist, der gut klickt. Und wenn du dann, nachdem der BVB auch durchaus in den letzten Jahren immer wieder großen Erfolg hatte mit jungen Spielern, dass da dann direkt der nächste Superstar ausgerufen wird. Also ganz ehrlich, mich hat es nicht verwundert, aber das ist halt einfach die Medienwelt, in der wir
genau
leben.
Genau, so sieht es aus. Ne? Also nochmal, er machte einen sehr guten Eindruck und ich habe gute Hoffnung, ehrlich gute Hoffnung, dass er wirklich ein richtig geiler Zocker wird in den nächsten Jahren. So, ne? Da sind wir uns, glaube ich, so, dass in dieser Beurteilung sind wir uns da einig, glaube ich. Ne? Also das war echt gut. Ne? Wenn er das Ding natürlich noch macht, da vom 5-Meter-Raum da, wenn er den noch reinhaut, dann wäre es natürlich nochmal ein Highlight gewesen. Vielleicht wäre es fast schon zu viel gewesen für ihn. Dann, ne?
Ja, dann wäre alles gut. Also, auf jeder Startseite aufgeploppt.
Ja, genau. Ne? Aber der geht in die Zweikämpfe, der nimmt die an, du merkst, der will, der geht, ist mutig und so. Ne? Also nochmal, wir drücken ihm die Daumen, dass er vielleicht ein ganz großer wird bei uns. Ne?
Das würden wir uns auf jeden Fall wünschen. Der Vollständigkeit halber, in der 88. Minute kommt dann noch Mathis Albert. 16 Jahre alt, 2009er Jahrgang.
Das ist unglaublich. Noch ein Jubiläum, nur übrigens.
Ja,
erstes Spiel von dem an guten. Ja, 16 Jahre, gut. Ja, also, ja, das ist... ich meine, wir werden die 120 Millionen Leute werden wir nicht kaufen können in Dortmund. Ne? Also es ist nun mal irgendwie Das ist der BVB, junge Spieler ranzuholen und dann für viel Geld zu verkaufen.
Ja, den hat man sich ja auch schon früh gesichert, kommt aus der LA Galaxy Academy, also ist ein US-Amerikaner, kam dann 2024 nach Dortmund, auch da schon mit sehr, sehr großen Hoffnungen. Und dieses Jahr hatte der einfach eine kuriose Saison, also hat sowohl Bundesliga gespielt, als auch in der Champions League auf der Bank gesessen, hat diesen ominösen Premier League International Cup gespielt. Das ist ja quasi so eine Art Champions League Format für internationale Clubs der U21-Mannschaften. Und da war der richtig, richtig gut, hat in 6 Spielen 4 Scorer-Punkte gesammelt. Also da spielen dann solche Mannschaften mit wie die U21 von Manchester City, von West Ham, Borussia Mönchengladbach ist auch dabei. Und da hat er schon international auf jeden Fall auch für Aufsehen gesorgt und dann natürlich in der zweiten Mannschaft als 16-Jähriger in der Regionalliga gezockt. Also ja.
Ja, es gibt ein bisschen Hoffnung. Ne? Es gibt auch hier und da wirklich Erkenntnisse über unseren BVB, der so ein bisschen Hoffnung lässt. Das finde ich ja auch mal ganz schön, muss man ja sagen. Naja, also auf jeden Fall das Spiel, das haben die ja wirklich von der ersten Minute an. Immer im Auge, ne? Freiburg offensichtlich schwer angeschlagen, psychisch und physisch. Aber die haben sofort Druck gemacht. Also die haben das Pressing, finde ich, so gut gespielt wie selten in der Saison, muss ich ehrlich sagen. Also ich war echt sehr gut zufrieden. Die kam ja gar nicht hinten raus in der ersten Zeit. Und da stand es ja schon schwarz, bumm, 1-0, Benze Baini. Diesem Superpass da, wie gesagt, der macht sein 9. Tor bei. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Zettel. Also wirklich echt stark gemacht, gute Ballannahme drin. Ja, und dann das 2-0, ja, Gerassi. Weil Ignacio war da auch, glaube ich, mit beteiligt, ne, mit der Vorgabe, genau, ja. Gut, da hat er natürlich, also das war jetzt auch kein super Tor, ne, der trifft den Ball nämlich gar nicht und der geht ja in Tunnel, ne, dann reißt er die Hand hoch, weißt du, so ganz, als ob er der geilste Zocker wäre, aber hat er einfach nur den Ball irgendwie ein bisschen getroffen aus 3 Metern, ne. Ja, ich denke immer, hättest du doch besser dieses Zeigen nicht gelassen, ja, weil es einfach nur Glück war, ne. Aber ja, hat er trotzdem verdient natürlich. Und Benze Baini, Kopfball nach der Ecke, Riasson. Ja, Benze Baini, das ist auch so ein Thema für mich, da muss ich ehrlich sagen. Ne? Weißt du warum? Der ist mir total auf die Eier gegangen. Jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern immer eigentlich geht er mir auf den Sack. Und weißt du auch warum?
Also ich kann es mir vorstellen, weil der hat immer absolute Klöpse drin.
Sag mal, vielleicht hast du es auch. Sag mal.
Also der hat defensiv absolute Klöpse drin. Man hat gegen Leverkusen spielt er einen Ball Andrich in die Füße, daraus entsteht das Tor. Also ja, für mich ist es, also offensiv hat er seine Stärken, aber hinten im letzten, also in der eigenen Verteidigung, wenn er da dann mal einen Ball in den Füßen hat, dann spielt er auf einmal seine Fehlpässe. Das ist meine Analyse zu dem,
das ist die objektiv und richtige Spielanalyse. Ich meine aber ihn so als Typ. Wenn der berührt wird, wenn du das siehst oft in den Slow-Mos, dann wird er irgendwie ein bisschen getroffen, weißt du, gefoult irgendwie, dann siehst du das Slow-Mo, es ist irgendwie die rechte Wade, aber dann hält er sich den linken Fuß und dann wälzt er sich da auf den Boden und macht und tut und beschwert sich und Schmerzen. Und wenn er mal einen umhaut, ja, dann nimmt er mal die Arme hoch und macht zum Schiri immer, weißt du, das ist scheiße, ganz ehrlich. Hast du Real gesehen Paris Saint-Germain gegen Bayern, hast du das gesehen?
Ja, natürlich.
Sind die sich auf die Füße getreten, haben sich umgeglotzt und die sind so, die ohne zu mucken, hingelegt, weitergemacht. Und gerade als Verteidiger, weißt du, da zeige ich eigentlich meinem Gegenspieler, selbst wenn er mich mal trifft, weißt du, dann gar nichts zeige ich da. Dann gehe ich hoch, gucke ihn nur mal böse an und dann haue ich ihn das nächste Mal um. Aber diese Gestik und Mimik, die kann ich...
Ich hab aber auch das Gefühl, da sprichst du nämlich einen Punkt an, den hatte ich weiß nicht, in welchem Spiel ich den aufgegriffen habe. Ich glaube, gegen Hoffenheim war es, als ich das Spiel kommentiert habe, nämlich... dass das sich durch die ganze Mannschaft durchzieht. Also Gerassi ist auch einer, der sehr viel lamentiert, der sehr viel auf dem Boden liegt. Adeyemi hat das in Phasen auch, vor allem in Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Dann ist er schnell am Meckern. Unter dem Radar so ein bisschen. Riasson ist auch einer, der sehr gerne beim Schiedsrichter ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das zieht sich durch die gesamte Truppe irgendwie in dieser Saison. Beziehungsweise in dieser Saison ist es mir vermehrt aufgefallen.
Ja, ich hatte tatsächlich, den Eindruck hatte ich auch und denke immer, Ja, bringt das was oder ist das eher negativ? Also ich bin ja so ein Typ, der gerne dem Gegner zeigt, dass ich Stärke habe, weißt du, und ausstrahle. Ich meine, was soll ich meckern? Du kannst ja meckern, wie du willst von den Schiris, weil interessiert den Schiri nicht und sonst auch keinen. Ja, und nur der Gegner hat eigentlich ein gutes Gefühl, weil er merkt, oh, guck mal, der meckert und boah, der, weißt du, da zeigst du ihm ja, dass du irgendwie angepisst bist oder was, dem Gegner, ne, dass du vielleicht nicht konzentriert bist oder so. Und wenn du da Stärke zeigst, weißt du, wenn du dich umhauen, dann stehst du auf und machst den Freistoß und fertig und lederst dann deinen Gegenspieler auch um, irgendwann später, dann ist das ein anderes Zeichen. Ne? Aber gut, das ist jetzt mehr so, ja, psychologische Kriegsführung im Spiel, sage ich mal. Ne? Aber wenn du da jedes Mal nach jedem Kontakt, als Verteidiger auch noch, da bei jeder Berührung, da dich am Boden wälzt, weißt du, und dann geht das Spiel weiter und dann steht er auf und läuft wieder. Ne? Das sind alles so Dinge, die gefallen mir persönlich nicht. Ne?
Also
Aber da müssen wir jetzt uns.
ich als Verteidiger ja auch, beziehungsweise als Sechser in meiner Kreisliga C-Erfahrung, ne, aber auch da freue ich mich eigentlich immer über Schiedsrichter, die eher eine lange Leine haben und nicht jedes Foul abpfeifen. Und das sollte auch eigentlich einem Verteidiger ja auch so ein bisschen in die Karten spielen. Auch wenn, wie gesagt, meiner Meinung nach Benze bei Ihnen nicht so der klassische Verteidiger ist. Ich finde ihn auch nicht gut aufgehoben in der Dreierkette als Innenverteidiger, ehrlich gesagt. Der sollte für mich eher in der Viererkette außen spielen, weil der halt Offensivdrang hat und auch gute Pässe spielen kann. Hat man jetzt gesehen gegen Freiburg, hat man aber auch gegen Hoffenheim gesehen. Das Tor entsteht ja auch durch einen herausragenden Pass durch Benze Baini. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen das, was reinspielt, dass er sich selbst auch so ein bisschen mehr offensiv sieht und dann nicht so diese klassische Verteidigermentalität hat.
Ja, also es hat sicherlich auch einen leichten Aufwärtstrend gehabt in letzter Zeit, muss man ja sagen. Ne? Und wie gesagt, Tore und so weiter hat er auch geschossen. Also wollen wir mal hoffen, dass er den Drall kriegt und dass ihm der Kovac vielleicht auch mal was zu dem Thema sagt. Ne? Das
Kann ich
ist,
mir vorstellen, ja.
ist für ihn auch besser, das kommt ja dazu. Aber egal.
So,
Gut, also er hat aber
Haken
trotzdem
hinter.
gut gespielt. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Schönes Kopfballtor gemacht, das steht auch fest. Und ja, und dann war das Ding ja auch gegessen mit dem 3-0. Ne? Also die hat, glaube ich, eine Chance oder zwei, die
Ja, Freiburg, ich
da weiß
kam
es
nicht
gar nicht.
viel.
Nee.
Hat sich
Ja,
übrigens
und
auch Gregor Kobel drüber gefreut. Der war gestern nämlich zu Gast im schwarz-gelben Talk von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Darum wollen wir jetzt so ein bisschen die Folge aufbauen. Außer du hast jetzt noch was zum Thema
nee.
Freiburg.
Ja, nee. Ich meine, Silva macht da ein schönes 4-0 dann. Ja, auch nach einem wunderbaren Angriff übrigens. Da
Ja.
waren die so ne, drei, vier Direktpässe hintereinander. Also, oder was heißt direkt nicht, aber ein Kontakt, zwei Kontakte, zack, 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 aber schnell und genau. Und so, da habe ich gedacht, oh, guck mal, das ist so ein bisschen Bayern, ne? Die machen das auch so, ne? Aber gut. Nee, das war alles in Ordnung. Also da brauchen wir nicht lange reden. Das war ein gutes Spiel, überlegen. Kommen wir zu Kobel. Ich finde das auch spannend. Ich war ja nicht dabei. Ich bin mal gespannt, was er so zu berichten hat, der
Ich habe so ein
Gregor.
paar Highlights rausgelegt. Und wir haben schon über das Champions League-Spiel gesprochen. Machen wir ganz, ganz kurz. Bayern gegen Paris Saint-Germain und auch Gregor Kobel hat das geguckt. Hören wir mal rein.
Ja, nee, war zum Anschauen, war es natürlich ein Wahnsinnsspiel, ne? Hat Spaß gemacht. Ja, da konntest du fast nicht weggucken. Sonst hast du was verpasst. Aber ich glaube, jetzt, wenn ich als Torwart mit Ihnen reden würde, hätten Sie sich wahrscheinlich ein anderes Ergebnis gewünscht, beide, oder?
Fand ich ganz lustig, da hat sein Torwartherz geblutet bei einem 5 zu 4.
Ja, und da hat er das 3 zu 4 gegen Mainz vom Wochenende vorher noch gar nicht mehr erwähnt, ey.
Ja,
Das kommt ja noch
richtig.
dazu. Die zwei Spiele, 8 zu 8 Tore, ey. Hut ab, ey. Du.
Also das ist wirklich also dieses Champions League oder dieses Champions League Halbfinale war ja auch geil. Also gestern Atletico gegen Arsenal, da gab es nicht so viele Tore, aber trotzdem viele harte Zweikämpfe, viele Chancen. Aber Bayern gegen Paris Saint-Germain, also wow.
Das war echt. Ich gucke also, ich habe eigentlich zufällig eingeschaltet, war so richtig interessiert. Ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Aber ich konnte nicht wegschalten. Das war ein unfassbares Spiel. Nicht nur wegen dieses Ergebnis 5 zu 4, die Art und Weise, wie die beiden gespielt haben, in einer Geschwindigkeit, mit diesen Zweikämpfen, was ich vorhin schon erwähnt habe, ja, richtig draufgegangen, beide. Wurde nicht rumgemeckert, nix, aufgestanden, bumm, weiter. Ey. Also das war echt so geil. Und da muss ich ehrlich sagen, weil da fiel mir natürlich auch ein, der Name Dembélé und Hakimi kommt mir auch bekannt vor. Ne? Also wenn du überlegst, was die da abliefern, jetzt, oder?
Ja.
Und dann ein paar Jahre zurückdenkst, ich meine, Dembélé, da erinnere ich mich noch richtig, der war irgendwie, war der nicht so ein bisschen assi-mäßig drauf? Da war
Ja,
doch
der hat
was mit seiner.
gestreikt, ne? Er wollte dann raus aus Dortmund,
Ja, genau, sowas. Aber auch
ja,
so,
hat er sich die
der war doch.
Warnweste angezogen und ist mit der
Ja, also.
Trillerpfeife vor das
Ja.
BVB-Trainingszentrum gekommen und hat
Und
gestreikt.
Hakimi, gut, der war ein guter Kicker, logisch, aber also wenn du mir gesagt hättest, der würde auf dem Niveau irgendwann mal bei Paris Saint-Germain spielen.
Weltklasse ist der.
Ja, Weltklasse, ehrlich.
Also wenn ihr euch das Spiel nicht angeguckt habt, Highlights lege ich euch sehr ans Herz, aber vor allem eine Szene, die muss man sich angucken. Und zwar ist das Tor von Luis Diaz. Das ist, also ich habe meinen Mund nicht mehr zubekommen für mehrere Minuten. Der kriegt einen langen Ball, ist zum Glück nicht im Abseits. Das sage ich nicht aus deutscher Perspektive, sondern einfach nur als Fußballfan, weil dieses Tor, das gezählt hat, das musste einfach zählen, weil das so wunderschön war. Der nimmt die Hacke hoch, nimmt den im vollen Lauf mit der Hacke an, dreht sich dann um zwei Verteidiger und knallt den in die Bude.
Boah. Ja, das war unfassbar, ehrlich. Ja, das Spiel kann man sich, also wer das nicht gesehen hat, guckt es euch gerne mal. Man kann es ja überall abrufen, glaube ich. Überall weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann man es abrufen.
Da gibt es auf jeden Fall eine Highlight-Zusammenfassung.
Auch wenn du das Ergebnis weißt, ey, aber was, auch wie die beiden gepresst haben, wie die draufgegangen sind, ey, und keiner gemeckert oder irgendwas, ey, das wurde voll durchgezogen, ey, das war echt. Also hat echt, da war ich echt ein bisschen glücklich, das Spiel gesehen zu haben, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich bin aufs Rückspiel gespannt. Also das letzte Mal, als wir zusammen hier Vorstopper-Podcast gemacht haben, wurde uns ja gesagt, wir wären Bayern-Fans. Nee, also das ist einfach nur, also wir können einfach anerkennen, wenn das herausragender Weltklasse-Fußball ist. Und das war von beiden Mannschaften einfach das beste Entertainment, das man sich
in die Zerrahmen. Ich meine, andererseits kann man natürlich sagen, ne, wir hatten es ja schon kurz erwähnt, eben die Bayern 8 Gegentore in 2 Spielen.
Genau, das Mainz, ist natürlich die andere Seite.
Da denkst du auch, ja, oder ich hab für mich gedacht, ich fand das jetzt geil, auch wie die gespielt haben, auch defensiv. Und dann dachte ich, ja, aber die haben 5 Stück gekriegt. Da kann es ja eigentlich so geil nicht gewesen sein. Aber man muss einfach dieses Spiel sehen, weil die sind ja beide, sind die ja irgendwie mit offenen Visier da aufeinander losgegangen. Ja,
wie die Irren,
wirklich. Also, ja gut, also das war also ganz außergewöhnlich. Also wie gesagt, wir kommen ja schon wieder ins Schwärmen. Also nein, wir sind keine Bayern-Fans, auf gar keinen Fall. Nee. Aber man muss echt anerkennen, dass das ein geiles Spiel war. Also,
Und wir nehmen wieder den Weg zurück zu Gregor Kobel. Der hat in dieser Saison ja 14 Mal den Kasten sauber gehalten für Borussia Dortmund. Liga-Bestwert übrigens. Kam dementsprechend gestern in weißer Weste beziehungsweise im weißen T-Shirt zu uns in den schwarz-gelben Talk. Aber auch er hat gesagt, ja, es ist ein bisschen schwierig diese Saison. Wir hören rein.
Ich glaube, es ist eine schwierige Saison, ein bisschen zum Bewerten, weil ich glaube, in der Champions League und im DFB-Pokal wollten wir sicher weiterkommen. In der Bundesliga, finde ich, haben wir sehr, sehr gut gespielt über lange Zeit. Klar, jetzt am Ende, die Bayern haben es auch einfach sehr gut gemacht, muss man einfach sagen.
Ja, Saisonfazit kann man so unterschreiben. Also ergebnistechnisch kann man dem BVB in der Bundesliga zumindest nicht viel vorwerfen. Mein Punkt ist so ein bisschen in dieser Saison gegen die starken Teams, gegen die großen Teams, da hast du halt gemerkt, da reicht es nicht. Also gegen Bergamo zum Beispiel, gegen Inter, gegen Leverkusen dann auch im Pokal, gegen die Bayern sowieso nicht. Also ich weiß nicht, ob das in dieser Saison in der Bundesliga vielleicht eher daran liegt, dass die ganze Liga insgesamt schwächer geworden ist und Dortmund von dieser schwächeren Liga natürlich das Beste ist. Bayern spielt in einer anderen Atmosphäre. Oder wie würdest du es sehen, diese gesamte Saison?
Ja, ich mache mir natürlich auch meine Gedanken, aber ich denke da ja sehr pragmatisch, auch als ehemaliger Spieler. Weil es wird ja ganz viel gemeckert über die Art und Weise, wie sie spielen.
Genau.
Also gerade auch bei den Kommentaren, das ist ja teilweise unterirdisch, was die ja für ein Fußball spielen, oder ein Albtraum, Katastrophe, die können nix, alle weg. Für mich zählt eigentlich das Ergebnis und die Siege. Ne? Jetzt hast du natürlich nicht ganz Unrecht mit der Feststellung, dass du natürlich gegen die Mannschaften aus dem oberen Drittel oder jetzt Champions League oder wo es mal ein bisschen gegen etwa gleich starke Gegner geht, dass sie da jetzt selten die Oberhand behalten haben. Ne? Also das muss man natürlich auch nebenbei festhalten. Ja.
Waren aber 4 Niederlagen, aber die kamen eben gegen Hoffenheim, Leverkusen und zweimal gegen Bayern. Ne?
Genau, also wir haben ja nicht 4 Spiele verloren. Ja, das muss man mal sagen. Und man muss ja auch dazu sagen, in der Zeit vor Kovac, ja, bevor dieses, wie soll ich sagen, dieses die Mannschaft taktisch jetzt auch taktisch sensibilisiert hat, auf eine andere Art und Weise zu spielen, da gab es ja immer diese Ausrutscher gegen diese Mannschaften von unten. Ne? Du erinnerst dich, die letzten Jahre.
Genau,
wie
das
oft
hat
man gesagt, oh, jetzt spielen sie wieder gegen einen von unten, oh, jetzt wird es wieder eng und dann kriegten sie in der letzten Minute immer noch welche und so. Also also ich finde, was der Kovac da mit der Truppe gemacht hat, finde ich erstmal grundsätzlich gut, weil die waren ja nur auf Offensive ausgerichtet. Defensivarbeit fand ja in den letzten Jahren eigentlich nur unter Druck statt. Mhm. Sonst hat ja keiner Lust gehabt mitzumachen. Und das geht heute nicht mehr im Fußball. Gerade wenn es gegen starke Teams geht. Du musst erstmal defensiv gut stehen und zwar mit allem Mann, ja, nicht nur mit den paar Verteidigern und defensiven Mittelfeldspielern, sondern eben schon mit den Leuten vorne. Ne?
Und das hat Kobel auch gesagt.
Ja, also, so, und da haben wir natürlich ein paar dabei bei Borussia. Ne? Wir haben, Brandt ist ja unser, ist ja mein Lieblingsthema die ganze Zeit, aber ich meine auch Guirassy, das sind auch alles Alibi-Dinger. Adeyemi hatte sich ein bisschen verbessert, aber das sind, wenn du das mit den, mit Paris und Bayern da vergleichst, wie die da vorne draufgegangen sind, wie oft der Kane hinten am eigenen 16er stand. Ich denke, naja, der habe ich was am Auge oder ist der da? Der ist den ganzen Weg zurückgelaufen, weißt du, mit defensiv gearbeitet und so. Das sind natürlich Dinge, wenn ich die sehe, da geht mir natürlich ein Herz auf, was so ein Stürmer machen kann. Und dann schießt er noch die Tore. Ich meine, das ist halt nur der Unterschied, ne? Und aber da hat der Kovac, finde ich, unheimlich viel erreicht. Aber, und jetzt kommt mein Aber, natürlich verstehe ich auch die Kritik, ja, ja, wie wir spielen und so, das ist und so, ne, nicht so toll und da immer gewinnen, ja, aber das kann man natürlich jetzt, wenn diese Defensivarbeit, wenn die steht, wenn die drin ist in der Birne, so, ja, also du dich da nicht mal drum kümmern musst als Trainer, dass das überhaupt erstmal wieder stattfindet, ja, und das braucht seine Zeit, bis alle damit arbeiten, bis sowas funktioniert. So, und jetzt hoffe ich natürlich schon, auch wenn in der Auswahl der neuen Spieler und so weiter, dass neben der Defensivarbeit, die dann bitte so bleibt, dann jetzt auch nach vorne vielleicht auch noch ein bisschen gearbeitet wird. Ne? Und da haben wir ja schöne Ansätze gesehen, wir haben es ja gesagt, gegen Freiburg und auch in anderen Spielchen schon. Also ich bin da guter Hoffnung, ne? Und ich schätze, dass Kovac auch da jetzt Wert drauf legen wird, ne? Auf diese Fortbildung der Jungs da.
Das sehe ich auch so und das wird auch intern tatsächlich beim BVB besprochen, hat Gregor Kobel gesagt.
Wir haben über weite Strecken vom Jahr versucht, mit unserer defensiven Einstellung viel wegzumachen, was uns auch gelungen ist. Wir haben es noch nicht so geschafft, über weite Strecken das mit dem Offensiven so zu kombinieren, dass es halt auch der Vorstellung entspricht, wo wir gerne hätten.
Also das ist schon Thema auch beim BVB, ne? Also die wissen das, dass offensiv noch ein bisschen was fehlt und dann eben auch solche Spiele gegen die Vereine, die offensiv halt richtig Power haben, dass man da nicht nur mit der Defensive gegenhält. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch sich auf dem Transfermarkt dann widerspiegelt im Sommer, ob da vor allem das Hauptaugenmerk drauf liegt, auch wenn du hinten natürlich so ein bisschen in der Tiefe auch noch was machen musst, aber Offensive einbinden, das ist dann der nächste logische Entwicklungsschritt. Traust du den Niko Kovac denn auch zu?
Als Trainer auf jeden Fall. Also, ich meine, das zu erkennen erstmal, das zeigt ja was. Ich meine, das lernst du. Ich habe ja auch so eine A-Lizenz gemacht. Das lernst du eigentlich in der A-Lizenz. Lernst du das Erste, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ja. Ich kann mir natürlich eine taktische Grundaufstellung kann ich mir als Trainer vorstellen. Ja. Und dann mit aller Gewalt versuchen, die umzusetzen, obwohl ich die Spieler dazu gar nicht habe. Oder, wie man es eigentlich richtig machen müsste, ja, ich gucke mir meine Spieler an, ich gucke mir das System an und muss es dann auch entsprechend ausrichten. So, was haben die für Qualitäten? Wie setze ich die am besten ein? Ja? Oder was müssen die Spieler jetzt anders tun als eben vorher? Nicht nur noch vorne denken, sondern auch noch hinten. Ne? Mhm. Und das braucht halt dann ein bisschen Zeit. Und da musst du natürlich auch dann über 1, 2, 3 Saisons dann entsprechende Spieler dann dazu kaufen, andere loswerden jetzt. Dann haben wir jetzt ja auch einige, die jetzt sich verabschieden. Und also ich halte Kovac für in seiner Art zu denken, was so ein Spiel, die Aufstellung angeht, die taktische Ausrichtung angeht, den halte ich schon für so schlau, dass er eben immer auf bestimmte Dinge erstmal Wert legt, die erstmal richtig manifestiert. Ja, du kannst ja nicht alles auf einmal machen, wenn der Mannschaft sagt, ich muss jetzt hinten besser verteidigen und vorne besser angegriffen. Ja, dann laufen die da rum und drehen die Augen und wissen gar nicht, was los ist. Das braucht seine Zeit. Das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber ich habe das auch ein paar Mal gehabt in meinen Teams, wo ich gespielt habe. Dann lief das überhaupt gar nicht. Und dann musst du halt erstmal das ausmerzen, ja, oder beziehungsweise das erstmal verbessern. Ja, und zwar die jetzt hier wie beim BVB die Defensivarbeit und dann natürlich muss dann wieder was kommen. Du willst ja auch mehr Spaß am Fußball haben. Ja. Ich habe auch das Gefühl übrigens, im Gegensatz zu den Trainern vorher, die wir hatten, die dann irgendwie, da hatte ich immer so das Gefühl, die haben so ein bestimmtes Spielsystem, also so, irgendwas vorgegeben von wegen Ballhalten immer, da war ja mal rechts und links, ich weiß nicht, hat eine Passquote immer von 92%, haben sie aber den Ball immer nur von rechts nach links geschoben und nach vorne passierte nichts. Ich meine, das hat sich bei Kovac auch schon geändert, ne?
Ja.
Also ich bin ja so der Meinung, also meine Idee wäre, nach hinten müsst ihr alle zusammenarbeiten, da muss System hinter sein, ja. Und nach vorne viel Freiheiten lassen, damit jeder Spieler vorne, gerade die Jungs, die vorne sind, weißt du, die technisch stark sind und die sehr individuell sind in ihrer Art, den musst du Freiheiten lassen. Ja, das machen die schon. Da haben, glaube ich, sind die alle gut genug. Ja.
Und dann geht es natürlich um das Thema Umschaltspiel. Ne? Wenn du mit 11 Mann verteidigst, musst du natürlich erstmal so schnell wieder in die Offensive kommen, dass du überhaupt deine Freiheiten entwickeln kannst.
So sieht's aus. Ja, dazu musst du übrigens auch viel laufen. Ne? Und das hat sich ja auch unter Kovac auch geändert. Das war ja die Saisons vorher, das war ja immer Thema, dass sie immer nur, weiß ich, 113 Kilometer. Gut, ich habe jetzt gesehen, sie sind auch nur auf Platz 9 in der Gesamtstatistik, glaube ich. Bayern ist übrigens auch da, erster, ja, Laufleistung.
Ja.
Das zeigt aber, Laufleistung ist mitentscheidend. Aber das hat Kovac reingekriegt in die Truppe. Ja, die laufen viel mehr als früher. Immer noch nicht. Also es ist noch ein bisschen Luft nach oben, es geht noch ein bisschen mehr, aber die sind deshalb Neunter irgendwie, keine Ahnung, mit 118, so viel. Und dann sind ein paar Mannschaften davor, die haben dann 118, irgendwie 100 oder ein oder zwei Kilometer mehr. Das ist jetzt, also das ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, ne? Aber ob du 113 oder 120 läufst, das ist Unterschied, ne?
Also. Ja klar, also ich finde immer beim BVB, wenn sie gegen Gegner spielen, die sich eher zurückziehen, dann wird der BVB auch schnell statisch. Vielleicht muss man da nochmal ein bisschen an Laufwegen, an, ja, Intensität auch arbeiten, aber du hast es schon gesagt, also ich finde, unter Kovac ist der BVB jetzt zwei Treppenstufen so ein bisschen gegangen und jetzt geht's halt darum, die nächste zu gehen. Die erste war in diesem ersten halben Jahr Fitnesswerte verbessern, das war ja unter Sahin wohl katastrophal. Dann, also diese erste Stufe, zweite Stufe war Defensivarbeit verbessern, das ist so ein bisschen der Grundstein, auf dem er jetzt aufbauen wird, und jetzt geht's natürlich nochmal ins Feintuning und eben in die Offensive. Und das muss natürlich dann jetzt relativ schnell passieren, würde ich sagen, weil das Fußballgeschäft ist eben so. Man hat jetzt zwar richtig viele Punkte geholt in der Bundesliga, im DFB-Pokal, in der Champions League eben ein bisschen enttäuscht. Und wenn man jetzt in der nächsten Saison im ersten Halbjahr Gefahr läuft oder keine wirkliche Entwicklung sieht, ich glaube, dann wird es für Kovac auch schon eng, auch wenn der jetzt sehr, sehr wertvolle Arbeit geleistet hat. Er hat sich dadurch aber vor allem erstmal Vertrauen erarbeitet, dass man ihm auch den nächsten Schritt zutraut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dieser Schritt muss dann aber relativ früh sich zumindest mal andeuten.
Ja, ich meine, dass noch was passieren muss, ist klar. Ich habe aber trotzdem auch teilweise ganz harsche Kritik auch in den letzten ein, zwei Wochen noch gelesen oder gehört über Kovac. Ne? Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen nach so einer Saison. Ich meine, gut, jetzt haben wie viele Spiele haben wir jetzt verloren? 4, jetzt diese letzten beiden in Folge. Gut,
da ist natürlich auch ein bisschen die Spannung raus, ne?
Ja, ne, da also, aber ey, zwei Spiele verloren, ja.
Und also ich
ganz klar Zweiter hinter Bayern, die einfach die spielen irgendwie vom anderen Stern.
Ich glaube, das schwingt so ein bisschen aber das mit, was man aus seinen letzten Stationen schon gesehen hat, weil genau dieses Thema Offensive entwickeln, dann auch mehr kreative Lösungen zu finden als immer nur dieses eine Konzept, dieses eine Muster. Das waren ja Dinge, die ihm sowohl in Frankfurt als auch in München und dann später auch in Monaco vorgeworfen wurden, dass er eben es nicht schafft, auf diesem Grundstein, den er immer gut legen kann und die das Grundlevel der Mannschaft anheben, darauf nochmal aufzubauen. Und ich glaube, da schwingt so ein bisschen Voraussagung der Zukunft mit in dieser Kritik. Aber ich glaube, er hat sich jetzt erarbeitet, dass man ihm diesen Schritt auch zutraut. Also selbst er kann ja auch nochmal lernen und weiß, was er vielleicht an anderen Stationen falsch gemacht hat.
Aber nochmal, ich muss das jetzt nochmal wiederholen. Also Defensivarbeit kannst du trainieren. Du kannst die Jungs sensibilisieren. Ne? Der Wille zählt da, mitzumachen. Ja? Und zwar für alle, ich sag mal jetzt 11, aber eigentlich sind es nur 10, für alle 10 Feldspieler. Das kann eigentlich, wenn du nicht ganz blöd bist, jeder Spieler verstehen. Ne? Du musst nur wollen.
Du musst nur nach hinten rennen.
Ja, aber nach vorne, da musst du gute Spieler haben. Das, was ich eben gesagt habe, da kannst du, ist ja nicht wie im Handball oder im Basketball, weißt du, dass du da so bestimmte, bestimmte Angriffe eintrainierst. Ja, Das kannst du ja im Basketball und im Handball kannst du das machen, ne? Weil da hast du immer den Ball eigentlich, bis der Gegner das Ding irgendwie aus dem Tor holt oder eben der Torwart hält, ne? Aber im Fußball ist es eben nicht so, da kannst du das nicht so trainieren, da bist du angewiesen auf eine hohe Qualität deiner Spieler. Denn du kannst einem Spieler, du kannst dem deine Vorstellung nach vorne erzählen, wie du willst, wenn er das nicht kann, weil er einfach zu schlecht ist, in Anführungsstrichen, du weißt, was ich meine,
ja,
ne?
Ja.
Dann wird das, wie willst du das trainieren nach vorne? Wie soll das gehen? Deswegen habe ich ja gesagt, du musst gute Spiele haben und nach vorne ist meine Einstellung, musst du den Jungs eigentlich viel Freiheit lassen, wenn sie die Qualität haben, damit sie die ausspielen können. Ne? Aber da ist der Punkt eben das Spielermaterial, was man ja nicht mehr sagen darf.
Gut, ne? Dann habe ich jetzt einen Namen im Petto. Ja. Dann spiele ich dir die Einschätzung zu diesem Namen von Gregor Kobel vor und dann darfst du gerne deine Meinung dazu dalassen. Sollen wir das so machen?
Ja, machen wir so.
Okay, der Name, Jadon Sancho.
Der Jadon ist natürlich ein guter, ist ein super Kerl. Ich glaube, wo er gekommen ist im Winter, es war ein sehr, sehr wichtiger Teil von unserem Lauf, wo wir hatten damals fürs Champions League Finale auch.
Und würdest dich dementsprechend auch freuen, wenn du in der kommenden Saison dann wieder mit ihm zusammenspielst?
Natürlich, wenn er mit der Einstellung, wo er damals hatte, kommt, dann bin ich immer froh.
Michael Schulz, bitte.
Na, ich darf jetzt zu Sancho nichts mehr sagen. Ja, du lachst, ich bin ein paar Mal richtig angefurzt worden von den Kommentatoren, Alter, dass ich die alten Geschichten da raushole, da mit seinem immer zu spät kommen oder was mit seinem Steg war da was, ne? Oder was war da alles, ne? Also das ist vorbei, will ich auch nicht mehr ansprechen. Also, dass der Junge Fußball spielen kann, hat er bewiesen, definitiv. Ich müsste jetzt aber, um was sagen zu können, müsste ich den jetzt aber auch mal spielen. Sehen in letzter Zeit Spielen gesehen haben, habe ich
ja gut, nicht. Da gibt es ja nicht so wirklich viel zum Anschauen.
Ja, eben, genau. So, und also ich sag mal so, der hat Qualitäten und was entweder Problem oder als Chance sehe, ist Kovac als Trainer. Mhm. Ich meine, bei Adeyemi hat das ja auch schon hingekriegt. Der hat sich echt geändert. Also der hat den hundertprozentig, ich weiß nicht, wie oft in den Arsch getreten, den Adeyemi, weil der hat ja plötzlich jeweils versucht, ja, defensiv mitzuarbeiten und nach vorne auch mit diesem Hingeschmeiße. Das hat er auch dann nicht mehr gemacht mit der Zeit. Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass der Trainer da eingewirkt hat. Und ähnliche Chancen sehe ich bei Sancho. Also, dass der gewisse Qualitäten hat, steht außer Frage. Nur, der hat irgendwas in der Birne, ist da nicht so ganz richtig bei ihm. Ne?
Ja, da sagt Kobel ja aber auch, wenn er die gleiche Einstellung mitbringt wie damals, dann ist er ein Mehrwert. Genau, also er hat ja auch eine kleine Einschränkung gemacht. Und anscheinend muss es dann so gewesen sein, 2023, als der BVB ins Champions-League-Finale gekommen ist, dass er da eben die richtige Mentalität an den Tag gelegt hat. Ich weiß nicht, ob die ihm wieder abhanden gekommen ist, ob da einfach dieses ja auch wirklich sehr toxische, sehr auf Leistung, also ja klar, hier ist auch auf Leistung getrimmt, aber Premier League ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Stufe. Dann bist du auch noch englischer Spieler, der wird sowieso immer ein bisschen mehr unter die Lupe genommen in der Premier League. Hier fühlt er sich einfach wohl, hier kommt er vielleicht auch zur Entfaltung und vielleicht kann er sich dann eben auch auf das Wichtigste fokussieren und das ist in seinem Job eben einfach Fußball spielen und diese kleinen Disziplinlosigkeiten lassen.
Ja, genau. Also da bin ich ganz bei dir. Also du kriegst ihn für kleines Geld, ne? Oder eigentlich für gar nichts, ne? Ist er nicht, war er nicht ablösefrei?
Boah, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt.
Ja, ich meine, der wäre sogar ablösefrei. Also den würde ich auf jeden Fall nehmen, ne? Also wir kriegen keinen Stürmer für 100 Millionen. Ja? Und er hat Qualitäten, definitiv. Und er hat einen Trainer, der, ich glaube, in der Lage ist, mit den Spielern entsprechend zu kommunizieren und ihnen auch die Wahrheit zu sagen. Ja. Ja? Ich glaube schon, dass er durchspricht, der Kovac.
Der hat ein ganz klares Wort. Also Adeyemi ist ja auch wirklich einer seiner Lieblinge, weil das auch so einer ist, der zum Teil ein Spiel alleine auf seine Seite ziehen kann durch diese unfassbare Schnelligkeit, die er ja mitbringt. Jadon Sancho hat für mich immer so ein Überraschungselement. Da weißt du nicht, was macht er in der nächsten Aktion. Zumindest hat ihn das immer in Dortmund ausgezeichnet. Ist natürlich technisch herausragend.
Ja, eben. Und das ist so ein Spieler, was ich meine, weißt du, der Individualität hat, ja. Den du genau eigentlich für sowas gebrauchen kannst. Aber du musst ihn trotzdem natürlich, er hat Probleme, die musst du als Trainer erkennen, die musst du aus seiner Birne rauskriegen, was eigentlich nicht ganz so schwierig ist eigentlich, wenn der Spieler mitmacht und wenn er das als seine Chance erkennt und der Kovac einen guten Draht zu ihm entwickelt, ja, und er genauso reagiert wie eben die angesprochenen Spieler auch letzte Saison schon, dann, also würde ich sagen, für das Geld in Anführungsstrichen, für wenig Geld oder für gar keins, ja, so einen Spieler zu kriegen mit dem Potenzial und dann einen Trainer hast, der sich wirklich ganz individuell um seine Jungs kümmert und denen ganz genau Ansagen macht, was so, habe ich gute Hoffnung, dass er auf jeden Fall hier performen kann beim BVB. Ja.
Und das ist ein Profil, das fehlt in der BVB-Offensive. Dortmund hat sehr, sehr physisch starke Spieler mit einem Adeyemi, auch einen Girassi, hat ja einen, durchaus einen Körper, den er reinstellen kann und hat dann eben eine gute Abschlussstärke. Aber es fehlt der Techniker. Der BVB hat vorne nicht so wirklich mehr ein Techniker, der auf so einem herausragenden Niveau spielt. Die Bayern haben zum Beispiel einen Olise, der abstrus gut ist am Ball. Harry Kane kann auch sehr, sehr viel mit seiner Technik wettmachen, wenn er jetzt auch nicht der Schnellste ist. Aber eben dieser Edeltechniker, der fehlt beim BVB, der könnte Diaz Sancho wieder sein, wenn er eben die richtige Mentalität
mitbringt. Diaz hast du noch vergessen. Diaz hast du noch vergessen.
Diaz, ja klar. Diaz, ja. Also ich habe eben seine Technik gelobt und jetzt spreche ich ihn nicht an. Das ist natürlich...
Also bei den Bayern, ja, die war ja gut. Ja,
aber die setzen vor allem auf Technik, ne? Und beim BVB war es jetzt vor allem so, dass man da eher in Richtung Physis ist das Wort, meine Güte. Physis geguckt hat. Vielleicht ist jetzt aber auch an der Zeit, so ein paar Leute ranzuholen, die eher über die Technik kommen und diese physischen Spieler eben ergänzen.
Ja, wobei die Technik, wie gesagt, Physis ist am Ende des Tages dann auch oft, hängt oft mit Willen zusammen. Das kann man auch noch rauskitzeln.
Richtig. Aus den
Jungs. Und da halte ich Kovac für den richtigen. Also nochmal, ich bin ganz bei dir, da ist Sancho genau der Mann, kostet nicht viel, auf jeden Fall nichts oder nicht viel, hat eben genau diese wunderbaren technischen Voraussetzungen, die hat er ja definitiv. Und jetzt muss er nur noch diesen kleinen Nagel, den er im Kopf hat, den muss er noch irgendwie rauskriegen. Und dann kann das sein, dass du da einen riesen Kicker kriegst. Also ich würde es an BVB-Stelle, würde ich es echt mal versuchen. Ne?
Es konkretisiert sich ja auch so langsam. Also da scheint es ja durchaus von beiden Seiten Interesse zu geben. Und wir schauen jetzt auf den letzten Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde, den Gregor Kobel gestern im schwarz-gelben Talk aufgemacht hat. Und das ist das Thema Vertragsverlängerung.
Willst du nicht einfach noch viel länger bleiben?
Du, auf jeden Fall. Ich meine, vom ersten Tag an habe ich mich hier wohl gefühlt, habe ich mich aufgenommen gefühlt. Ich habe mega Liebe von den Fans gespürt. Wenn ich meine Karriere beim BVB spiele, ist es eine mega Karriere. Ist auch so, weil BVB ist ein Hammerverein.
2 Jahre hat Kobel noch Vertrag, also es ist jetzt nicht so, dass wir in den nächsten Poker gehen würden à la Schlotterbeck, sondern ich glaube, ich kaufe ihm das auch ab. Das hat er gestern auch mehrfach gesagt, dass er sich hier in Dortmund und im gesamten Umfeld auch sehr, sehr wohl fühlt. Hat übrigens auch 2 Nachwuchskeepern, ich glaube von Brünninghausen und ich glaube von Hombruch war das, nee, vom TSC Eintracht, ein paar Tipps gegeben und kannte sich dann halt auch aus. Also wusste ganz genau, TSC Eintracht, okay, das ist die Adresse. Brünninghausen als 14-Jähriger, okay, das ist eine Top-Adresse. Der scheint sich hier echt sehr, sehr wohl zu fühlen. Und ich glaube, man kann sich nur wünschen als BVB-Fan, dass der dann noch ein paar Jahre länger bleibt, oder?
Ja, vor allem nach dieser Saison, nachdem er aufgehört hat, was ihm wahrscheinlich von seinen Trainern dann mitgegeben wurde, dieses Kurzpassspiel da von hinten raus zu intensivieren wie in den Jahren vorher. Das war ja ein Albtraum, der kann es einfach nicht.
Ne? Genau, am Fuß ist es halt so eine ganz, ganz große Schwäche.
Ja, aber das heißt Schwäche, aber da hat er ja Dinger rausgespielt, also sag mal, ey, also... Das war ja unsäglich, teilweise. Und das hat er jetzt, auch das muss der Kovac ihm gesagt haben. Pass auf, Gregor, das ist nicht deine Stärke. Hau die Dinger nach vorne. Und das ist auch richtig so. Dieses hier hinten rumgespiele bringt sowieso nichts, weil du spielst 4, 5 Mal hinten rum. Entweder kommt so ein kurzer scheiß Fehlpass von irgendeinem, dann bist du sofort wieder in einer Defensivaktion, ja. Oder, du musst trotzdem rausspielen und am Ende kommt doch dann wieder ein langer Ball oder so, dass du, wie oft du da wirklich durch dieses Hin- und Hergespiele dann wirklich einen Angriff startest, also das müsste man mal untersuchen. Also lange Rede, kurzer Sinn, also das war eine Zeit lang, war das wirklich, da eine Riesenkritik immer von mir an Gobel. Aber der macht einen guten Job. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn auch als Typ gut.
Ja.
Und wenn er sich wohlfühlt, wenn er das so sagt, ja, und das ist ja auch wichtig für den BVB. Das wissen ja auch die Fans. Und wie gesagt, seitdem er das da hinten abgestellt hat, auf der Linie ist er super. Ich wüsste jetzt gar nicht, dass er mal so richtige Fehler macht. Selten eigentlich, ne? Ganz, ganz selten.
Also wie gesagt, 14 ja. Mal zu null in dieser Saison.
Ja, zu null, ne?
Also das muss man auch mal sagen. Wie viele Punkte der schon Borussia Dortmund gerettet hat.
Also ist geiler Keeper, absolut. Ja. Ja. Also wenn er das weiterhin lässt mit dem Kurzpassspiel, ja, dann würde ich sagen, Junge, ja, super, tolle Entscheidung und finde ich echt gut, wenn er sich dafür entscheidet. Das ist ja selten, ne? Ich meine, das war jetzt ist das nicht ganz so intensiv wie bei Schlotterbeck von der öffentlichen Wahrnehmung, aber ist ja schon mal ein Wort. Ich glaube, der könnte auch woanders spielen, ne? Also
auf jeden Fall.
Steht, glaube ich, fest. Nee, also finde ich gut und ja, wenn er so weitermacht, sehr gerne, Gregor.
Ja, da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Hat er jetzt im August auch sein erstes Kind bekommen, eine kleine Tochter, hat dazu auch noch was gesagt im schwarz-gelben Talk. Könnt ihr euch gerne anhören. Übrigens auf radio91.2.de ist da jetzt in voller Länge online. Und das ist ja vielleicht auch was. Also wie gesagt, er fühlt sich wohl, seine Frau fühlt sich anscheinend auch sehr wohl hier. Und jetzt mit der kleinen Tochter ist doch Dortmund einfach ein sehr, sehr gutes Umfeld.
Naja. Sie ist ja Dortmunderin dann, die Tochter, oder?
So sieht's aus.
Geboren?
Ja,
ja, guck klar. Mal.
Ja. In ein paar Jahren geht's dann auf Süd. Ja. Ach, ja, ich glaube, wir als Fans, also ich persönlich als Berichterstatter rundherum habe ihn auch immer als sehr, sehr angenehmen und reflektierten Typen gesehen. Und ich glaube, durch diese Art hat er auch das Potenzial vielleicht, wenn er verlängert und wirklich noch ein paar Jahre länger in Dortmund bleibt, vielleicht auch noch den einen oder anderen Titel holt. Wir würden uns wünschen, dann könnte der auch eine richtige BVB-Legende werden.
Absolut, definitiv. Bin ich ganz bei dir.
Das ist doch, glaube ich,
drücken wir die Daumen, ne?
Ein gutes Abschlusswort für den heutigen Podcast, lieber Michael.
Ja, wir haben Gladbach vergessen, aber egal, ne?
Ja, also du kannst auch gerne noch was zu Gladbach sagen.
Nein, also was soll ich dazu sagen? Ja. Gladbach kann sich natürlich mit einem Sieg jetzt praktisch, weil die ein super Draufverhältnis haben gegenüber den letzten da unten, können die sich jetzt praktisch aus der Abstiegszone endgültig verabschieden. Aber
ja.
Also die letzten Spiele habe ich mal kurz nachgeguckt, ja, war 1-1 in Gladbach. Davor hat der BVB 2-1 gewonnen in Gladbach und davor die drei Spiele in Gladbach waren 3 Niederlagen. Also der Trend ist eher positiv und ehrlich gesagt interessiert es kaum noch jemanden, aber sie sollten schon sehen, warte mal ganz kurz, wir müssen mal kurz husten, sie sollten schon sehen, dass sie Zweiter bleiben, ne? Also es gibt ja noch ein paar Millionen extra und
Ja, das ist aber auch das Einzige, worum es noch so wirklich geht.
Ja, wirklich. Ja,
Andere Frage, die vielleicht den anderen BVB-Fan noch interessiert. Guckst du auf die zweite Liga? Guckst du da auf das Aufstiegsrennen?
Ja, so, wieso? Gibt es da noch ein Rennen? Ist das Schalke?
Ja, ich wollte gerade sagen, also nächstes Jahr Revierderby, das ist ja schon fast eingetütet.
Ja, ich finde es, darf ich das da? Wahrscheinlich darf ich es nicht sagen, kriege ich auf die Fresse jetzt von beim Kommentator. Also ich finde das gut, wenn Schalke drin ist und ich würde es auch gut finden, wenn Bochum wieder, weil ich meine, das war immer geil, ne? Diese Ruhrgebietsderbys, das war stimmungsvoll. Ja, da hast du auch als Spieler hast du das gemerkt. Die ganze Region, egal wo du in der Woche warst, ob du tanken warst oder einkaufen oder was auch immer, ne, überall wurdest du angesprochen, das Ruhr-Derby und so weiter. Ne. Also ich fände es geil, wenn Schalke wieder dabei ist. Natürlich würden sie immer zwei Spiele verlieren gegen uns. Ne.
Das ja, genau, also es werden halt sicher
das wäre Grundvoraussetzung Punkte, ne,
klare
natürlich.
Sache.
Ne. Das wäre Grundvoraussetzung, dass sie gegen uns verlieren. Aber ansonsten würde ich in die Daumen drücken. Ja.
Also sind noch 3 Spiele in der zweiten Liga. Der Drittplatzierte aus Hannover ist 7 Punkte entfernt. Das sieht also sehr, sehr gut aus. Ja, also ich wünsche den Schalkern nicht einen einzigen Sieg, aber ich will nächstes Jahr Revierderby.
Ist ganz schwierig, sich auszudrücken.
Ja, also ich hab schon im Winter gesagt, ich will, dass Schalke aufsteigt, aber ich will, dass sie auf dem Weg dahin kein einziges Spiel gewinnen.
Ja, und wenn sie aufgestiegen sind, auf keinen Fall gegen uns gewinnen.
Ne? Ja, und dann nochmal so, keine Ahnung, so für 3 Tage eine Kurzpandemie, damit die auch nicht feiern dürfen oder so. Und dann spielen sie nächstes Jahr wieder gegen uns.
Naja, wollen wir mal die Daumen drücken. Ne?
Ja, dann würde ich sagen, kehren wir uns raus.
Ja.
Ein schönes, langes Wochenende allen, die das jetzt hier gehört haben. Morgen ist ja 1. Mai, dann Wochenende.
Ja, Feiertag, endlich mal. Ja.
Und dann Dortmund gegen Gladbach gucken, beziehungsweise am besten hören. Bei Radio 91.2.
Bei dir? Bist du drauf, oder?
Nee, ich bin durch, okay. Tatsächlich diese Saison. Frank Schnürch, der liebe Kollege, ist unterwegs in Mönchengladbach, aber da kannst du auch scheiße parken, muss ich sagen.
Ja, eben, das kommt ja noch dazu.
Ja. Gut. Dann nochmal die Empfehlung, 19.09, der schwarz-gelbe Talk. Olli Müller und Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten haben Gregor Kobel interviewt und Stefan Witte von den Eisadlern Dortmund. Und da gibt's auch eine ganz lustige Parallele. Gregor Kobels Papa ist nämlich Eishockey-Profi gewesen. Also ein bisschen Fachsimpelei im schwarz-gelben Talk über Eishockey. Ist auch ganz lustig geworden. Man lernt auch sehr, sehr viel Persönliches. Und man lernt, warum Julian Riasson der beste Golfspieler beim BVB ist. Ist auch sehr, sehr witzig gewesen. Also das eine sehr, sehr große Empfehlung. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes, langes Wochenende. Bis dann.
Schönes, langes Wochenende, genau.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.